Es ist jetzt schon fast eine Woche her, als ein Mann mit seiner Frau zu uns in die Praxis kam. Und dann kam er auf mich zu und fragte mich, ob er mich umarmen dürfe. Passiert mir andauernd. Deshalb hielt ich da geduldig durch. Natürlich nicht, Quatsch. Vor ein paar Wochen wurde er wegen Schwindel zu uns in die Praxis geschickt und seine Frau war immer dabei. Und irgendwie verstand ich ihn nicht beim Sprechen und seine Frau übersetzte es mir, obwohl ich eigentlich des Deutschen ganz gut mächtig bin. Ich fragte sie schon fast peinlich, ob sie ihn denn verstehen würde, was er denn da eigentlich reden würde. Und sie gab mir dann zu verstehen, dass sein Reden mit der Zeit schlechter geworden ist. Und mir kam das seltsam vor, ich fragte, ob das bisher noch keinem Arzt aufgefallen ist. Und sie sagte, nein, sein hauptsächliches Problem ist eigentlich sein Schwindel. Und nach der zweiten Behandlung sagte ich ihnen, dass sie doch bitte einen Termin beim Neurologen ausmachen sollen, weil mir das irgendwie seltsam vorkam. Kurze Zeit später bekam ich dann den Anruf, sind alle Termine abgesagt und ein paar Tage später stand sie mit einer Sektflasche da und erzählte, dass ihr Mann sofort operiert worden ist, da ein gutartiger Tumor im Gehirn gefunden worden ist, der auf das Gleichgewicht und auf das Sprachzentrum gedrückt hat. Und als der Mann von der Reha zurückkam, fuhr er als erstes zu uns in die Praxis, um mir persönlich zu danken und mich zu umarmen. Und bei der Umarmung, da flüsterte er mir ins Ohr: Sie haben mein Leben gerettet. Und so deutlich habe ich ihn noch nie sprechen hören. Wenn man noch etwas gewartet hätte, wäre der Tumor aufs Atemzentrum übergegangen und dann wäre es wahrscheinlich mit ihm vorbei gewesen. Einmal der Retter zu sein, es fühlt sich irgendwie komisch an. Und ich kann es schlecht beschreiben. Eigentlich habe ich ja nur einen Tipp gegeben, sonst nichts. Aber es braucht wohl Retter in dieser Welt. Und wenn ich mir die TV-Zeitungen anschaue über die Weihnachtszeit, dann überschlagen sich die Sender mit echt guten Filmen, wo die Welt permanent gerettet wird. Und die in der Adventszeit über hier in der Gemeinde gewesen sind, ihr wisst, dass wir in den vergangenen Wochen Jesus in den verschiedensten, unterschiedlichsten Ich-Bin-Worten betrachtet haben. Wir haben einen Sonntag über Ich bin die Tür gesprochen, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Ich bin das Licht der Welt. Und heute Jesus als den Retter. Und gerade als die Hirten auf dem Feld stehen in Vers 11 von Lukas 2, was wir zwischen den Liedern immer wieder gelesen haben, da berichtet der Engel, dass ihnen der Retter Christus, der Herr, geboren wurde. Warum sagt der Engel sowas? Warum war Jesus ein Retter? Er war doch ein Baby. Die Superhelden von Hollywood, die treten meist anders in Erscheinung. Außerdem, was gab es denn schon zu retten? Wir sollten wissen, dass Israel zu dieser Zeit unter römischer Besatzung gewesen ist. Die Römer nahmen sich natürlich alle Rechte, die so ein Besetzer sich so aneignen darf. Und die Juden, die litten unter den Restriktionen der Römer. Doch sie wussten, dass die alten Propheten vorausgesagt hatten, dass einmal der eine kommen wird, der sein Volk befreien wird. Der Messias wird kommen und dann wird er sein Volk von den Römern befreien, so dachten sie. Vielleicht schwebte ihnen das Bild hervor, wie David damals sich einfach Goliath in den Weg stellte und mit so einem Kieselstein ihm das Licht ausmachte. Rom war eine Supermacht. Da brauchte es schon viel Vorstellungskraft, um sich vorzustellen, wie dieser Messias hervorgehen sollte. Aber der Engel, der sprach davon, Jesus Christus, euer Retter, ist euch geboren. Dort in dem Stall, nackt in Windeln gewickelt, zwischen Tieren und Kot. Und die Eltern, die sahen auch nicht gerade wie Agenten aus. Sondern es waren einfache Leute. Josef, ein Zimmermann, und Maria, seine Frau, die wahrscheinlich in den letzten Monaten ihres jungen Lebens wohl die schwerste Phase ihres jungen Lebens durchgemacht hat. Unverheiratet, schwanger geworden, und Josef war nicht einmal der Vater. Wer sollte ihr denn das glauben? Zu der damaligen Zeit war dies ein sicheres Todesurteil gewesen. Und dann bringt sie nicht irgendein Kind zur Welt, sondern auch noch den Sohn Gottes. Und das hat es vorher noch nie gegeben und das hat sich bisher auch nie wieder wiederholt. Vielleicht erscheint unserer Gesellschaft gerade dieses Wunder so grotesk, dass man es immer wegdiskutieren muss. Es kann doch in unserer aufgeklärten Welt nicht glaubhaft genug vermittelt werden, dass das wahr sein soll. Und dazu kommt die Tatsache, dass Jesus mit seiner Familie aus Nazareth stammte. Wisst ihr, dass es zu Recht heißt, dass es da dieses Sprichwort gegeben gab, was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Der Retter der Welt sicher nicht. Und Nazareth war bekannt dafür, dass es so ein hinterwäldlerisches Kuhkaff gewesen ist, das sich für nichts rühmen konnte. Und wenn es mal einen Retter geben würde, dann kommt er doch von viel ruhmreicheren und größeren Städten. Das wäre, wenn wir heute so sagen würden, wo die coolen und die tollen Menschen herkommen. Heute würde man sagen, wenn, dann kommen die aus New York oder aus L.A. oder Paris oder London oder Aschberg. Tolle Sachen passieren doch nicht in Poppenweiler. Und so denkt unsere Welt einfach. Und das ist genau der Grund, warum Gott seinen Sohn als kleines Baby von armen und unverheirateten Eltern geboren in einem Futtertrog legte. Aufgewachsen in einem Kuhkaff mit dem Namen Nazareth. Warum tut Gott sowas? Er tut es um jeden einzelnen Christen. An jedem Weihnachten daran zu erinnern, dass es immer noch Hoffnung gibt. Egal wie hoffnungslos deine Situation zu scheinen mag. Wir wissen, dass unsere Welt Menschen immer gleich abstempelt. Diese Person wird sich nie ändern. Diese Situation wird nie besser werden. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Wir stempeln einfach gerne gleich ab und wir schreiben Menschen gerne gleich ab. Aber Gott möchte uns daran erinnern, dass er gerade in Situationen, die am schlechtesten und am hoffnungslosesten erscheinen oder am unwürdigsten sind, da will er hineingehen und seine Wunder tun. Licht und Rettung kommt von Nazareth, nicht von Rom. Und das bedeutet, egal durch was du gegangen bist, egal wer du bist und egal wie hoffnungslos du deine Situation siehst, egal was du getan hast, Gott möchte sein Licht an den unwürdigsten Orten scheinen lassen. Deshalb soll uns Weihnachten immer daran erinnern, dass es da immer Hoffnung gibt. Gott ist alles möglich und nichts ist für ihn unmöglich. Nun, wenn Jesus als Retter auf diese Welt gekommen ist, dann gibt es da zwei Arten von Rettung, die wir unterscheiden müssen. Es gibt die äußere Rettung und es gibt die innere Rettung. Israel hoffte auf einen Retter, der sie aus den Händen der Römer rettet. Heute würden wir äußere Rettung vielleicht in unserer Zeit als Folgendes sehen. Jemand, der uns vor dem IS rettet, damit unser Leben so ungestört weitergehen kann wie bisher. Jemand, der uns aus finanzieller Not hilft oder mich von Krankheiten heilt. Jemand, der mir die Lösung für meine Sorgen und Probleme gibt, damit mein Leben so weitergehen kann wie bisher, wie ich mir es vorgestellt habe. Das ist äußere Rettung. Jesus aber kam wegen der inneren Rettung. Und er wollte sein Volk von seinen Sünden retten. Und solch eine Rettung, das war aber nie im Gespräch. Das war nie so abgemacht. Deshalb stieß Jesus auch auf so viel Verbohrtheit und auf so viel Widerstand bei seinem eigenen Volk. Und in der Weihnachtsgeschichte, da sind mir einige Personen aufgefallen, die man erst so beim zweiten Blick wahrnimmt, die genau diese innere Rettung aber abgelehnt haben. Und weil sie diese innere Rettung abgelehnt haben, haben sie Weihnachten und den Retter verpasst. Es gibt zum Beispiel diesen Herbergsbesitzer, der vielleicht auch Landbesitzer gewesen sein mag, man weiß es nicht. Aber auf alle Fälle in dessen Besitz so ein provisorisches Obdach gewesen sein muss, oder vielleicht war es mehr eine Pension, und auf seinem Grund und Boden ist der Sohn Gottes zur Welt gekommen. Aber er wies diese junge Mutter ab, die dabei war zu gebären. Er verpasste den Retter, weil er mit anderen Dingen beschäftigt war. Seine Herberge war voll belegt. Es war die Zeit der Volkszählung in Bethlehem. Die Stadt war angeschwollen mit Menschen, deren Vorfahren sich auf diesen kleinen Ort zurückverfolgen ließ. Und Bethlehem, das war die Stadt Davids. Und somit ist anzunehmen, dass jeder lebende Verwandte von David dort gewesen sein musste. Zusammen mit ihren Familien, die alle ihre Wurzeln in Bethlehem gehabt haben. Und die Stadt, die war voller Gedränge. Der Herbergsbesitzer, der war so beschäftigt, er wird nicht gesagt haben, dass er feindselig Maria und Josef gegenüber gewesen ist oder mitleidslos. Er war einfach nur im Stress, sonst nichts. Und irgendwie ist es auch mit Millionen von Menschen heute um uns herum. Unsere Seelen werden verzehrt von Aktivitäten, nicht unbedingt sündigen Aktivitäten, aber dennoch Dinge, die uns in Beschlag nehmen. Und vor allem zu Weihnachten, da haben Leute besonders wenig Zeit. Einkäufe, Feiern, Zusammenkünfte, Konzerte, Schulaktivitäten und andere Dinge, die versuchen, uns für sich zu gewinnen. Und in diesem Wirrwarr von Aktivitäten, da gehen viele andersweitig Beschäftigte einfach an diesem Sohn Gottes vorbei. Sie verpassen Weihnachten. Sie verpassen den Retter. Als zweite Person, die mir aufgefallen ist, da gibt es diesen Herodes in der Geschichte. Er war ganz anders als dieser Herbergsbesitzer. Er war nicht unwissend, sondern er war gut informiert. Es heißt da in Matthäus 2,1, wie gesagt, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und als der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch die Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und er schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich kommen und anbete. Also Herodes, der tat so, als ob er Jesus anbeten wollte. Aber er fürchtete sich vor dem, der König der Juden genannt wurde. Und er wollte keine Konkurrenz für seinen Thron haben. Er war bestürzt, erregt und wahrscheinlich sogar in Panik. Er duldete keinen anderen König, denn das war Gefahr für seinen Thron. Und das Problem des Herbergsbesitzers war, dass er andersweitig beschäftigt gewesen ist. Das Problem von Herodes war, dass er in Angst war. Herodes, er kam vom Volk der Idumäer. Er war nicht mal Jude. Sein Vater, der hieß Antipater, hatte sich mehrmals für die Belange Roms eingesetzt. Und als Dank dafür wurde Herodes Familie zur Regentschaftsrecht über das unter römischer Besatzung stehende Judäa gestellt. Und Herodes, das war ein gerissener Politiker. Er setzte alles daran, weiterhin in Roms Gunst zu bleiben. Und als Gegenleistung gab ihm der Senat in Rom eine Armee. Und es gelang ihm, sein Reich von Judäa zum Jordanland und nach Syrien und bis hoch zum Libanon auszuweiten. Und Herodes selber nannte sich König der Juden. Und er behielt diesen Namen bei bis zu seinem Tod. Kein Wunder, dass er in Panik geriet, als er hörte, ein anderer sei geboren worden, der König der Juden genannt wurde. Und er fühlte sich gleich bedroht, obwohl Jesus nur so ein Kindlein war und Herodes war ein alter Mann. Aber Herodes war eiskalt. Rom schätzte ihn hauptsächlich wegen seiner Erbarmungslosigkeit. Mit dieser Erbarmungslosigkeit hatte er den besten Erfolg, bei den Leuten die Steuern einzutreiben. Er hatte alle Hasmoniter, die Söhne der Makkabäer, die eine Revolte gegen die Herrschaft der Griechen geführt hatten, die hat er alle umgebracht. Er wollte sicher gehen, dass sich dies nicht wiederholte, darum metzelte er sich einfach alle nieder. Er hatte 10 Frauen und 12 Kinder und eine seiner Frauen, Mariamne, hatte einen Bruder namens Aristobulus, guter Name, und der war Hohepriester. Und Herodes fürchtete diesen Aristobulus und ermordete ihn. Und danach tötete er auch seine Frau Mariamne. Sein Misstrauen, das kannte keine Grenzen. Er befürchtete sogar, dass einer seiner beiden ältesten Söhne ihm den Thron streitig machen würde. So ermordete er auch diese beiden. Sein ganzes Leben war gekennzeichnet von Verschwörung und Hinrichtung. Und 5 Tage vor seinem Tod ließ er noch seinen ältesten Sohn, der danach folgte, hinrichten, weil dieser nach seinem Thron trachtete. Und als eine seiner letzten Untaten seines boshaften Lebens ließ er die vornehmsten Einwohner von Jerusalem alle ins Gefängnis werfen. Und dann sagte er eins: Die Menschen, die werden bei meinem Tod nicht weinen. Ich will aber, dass sie weinen, selbst wenn sie um jemand anders weinen. Und dann gab er den Befehl, dass wenn er stirbt, diese ganzen Einwohner mit umgebracht werden. Selbst bei seinem Tod gab es ein großes Morden. Also man kann sich vorstellen, wie Herodes vor Zorn raste, als er von der Geburt Jesu hörte, der wahre König der Juden sein sollte. Und in seinem wahnsinnigen Begehren, dieses Kind aus dem Weg zu schaffen, da ließ er Mengen von Kindern abschlachten. Gott hatte Josef und Maria jedoch schon vorgewarnt und sie flohen mit Jesus nach Ägypten. Und so hatte Herodes hierbei keinen Erfolg. Nicht nur Herodes hatte Weihnachten und den Retter für sein Leben verpasst, sondern sein Aufbegehren, das führte auch zu einer riesigen Tragödie und das alles aus eifersüchtiger Furcht heraus. Und ich muss euch sagen, es gibt auch in unseren Tagen Menschen wie Herodes. Er hatte Angst, dass jemand anders ihm den Thron streitig machen könnte. Viele Menschen sind ihm da recht ähnlich. Sie lassen nichts zwischen sich selbst und ihre Karriere. Ihre Stellung, ihre Macht, ihr Ehrgeiz, ihre Pläne oder ihre Lebensweise kommen. Sie sehen Jesus als Bedrohung und so verpassen sie den Retter. Und es macht Leuten nichts aus, für ein paar Tage Urlaub zu machen, um der Geburt Jesu zu bedenken. Sie sind sogar bereit, sich an ihn zu wenden, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Vielleicht sind sie sogar gewillt, sich Christen zu nennen. Aber nicht, wenn er darauf besteht, auch ihr König zu sein. Das könnte zur Bedrohung ihrer Lebensweise oder ihrer Karriere werden. Oder an was sie auch immer hängen. Eifersüchtig fürchten sie um ihr Selbstbestimmungsrecht und selber Entscheidungen treffen zu dürfen. Um jeden Preis halten sie an ihren eigenen Prioritäten, ihren eigenen Werten, ihrer eigenen Ethik fest. Und sie ziehen es vor, nicht zu Christus zu kommen, wenn dies bedeutet, dass ihr eigener Lebensstil dadurch bedroht ist. Und sie lehnen sein Recht auf Herrschaft über sie ab. Und sie wollen ihr Leben allein bestimmen. Und die Welt ist voll von solchen, die da rufen, wir wollen nicht, dass du König über uns bist. Menschen, die wollen ihre eigene Laufbahn bestimmen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, ihr eigenes Schicksal meistern, ihren eigenen Kurs festlegen. Und da haben wir es. Wir haben eine ganze Welt voller Könige, die nicht dran denken, sich vor Jesus Christus zu beugen. Und so verpassen sie ihren Retter. Eine ganze Menschengruppe, die Weihnachten versäumen, sind zum Beispiel auch die religiöse Führungsebene. Die Hohepriester und Schriftgelehrte werden sie in der Bibel genannt. Sie wussten genau, wo Christus geboren werden sollte. Sie waren die religiöse Elite gewesen. Sie kannten die Schrift gut genug, um Micha 5,2 zitieren zu können, die vorhersagte, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Und das ganze jüdische Volk hatte auf den Messias gewartet, besonders nun, seitdem dieser Druck dieser römischen Besatzer da war. Und er war die große Hoffnung des Zeitalters. Das Schicksal Israels war mit seinem Kommen verbunden. Und er war der Befreier. Ihr Messias, ihr Christus, der Gesalbte, ihr Retter. Und doch sehen wir hier die Experten dieser geistlichen Wahrheiten in Israel. Diese Pharisäer und Hohepriester, diese Schriftgelehrten. Sie waren nicht bereit, ein paar Kilometer südlich nach Bethlehem zu gehen, um sich selbst zu überzeugen, ob der Messias geboren wurde. Und was war ihr Problem? Was war denen ihr Problem? Ihr Problem war Gleichgültigkeit. Und sie scherten sich nicht darum, sie hatten alle Fakten in der Hand. Ihr eigener Messias war ihnen nicht wichtig genug. Um die Wahrheit zu sagen, sie dachten, dass sie ihn nicht brauchen würden. Sie dachten, dass sie schon all das seien, was Gott von ihnen erwarten könnte. In ihrem eigenen Denken waren sie schon vollkommen. Stolz bis zum Ekel. Und die Wurzel der Gleichgültigkeit ist immer Stolz. Und für den Sohn Gottes hatten sie keine Zeit. Und Gleichgültigkeit ist Eine schwere Sünde gegen Christus. Leider ist es eine der häufigsten Reaktionen auf ihn. Sie ist typisch für Menschen, die nur religiös sind. Sie denken, dass sie keinen Retter brauchen. Diese Leute meinen, dass alles in Ordnung ist, so wie sie sind. Und Jesus sagte mal zu ihnen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und mit anderen Worten, die Gleichgültigen, die nicht einsehen, dass sie Sünder sind, die können seinen Ruf nicht folgen. Und sie stellen sich nicht öffentlich gegen ihn, sie ignorieren ihn einfach. Sie scheren sich nicht um das Heilmittel, weil sie nicht glauben, dass sie eine Krankheit haben. Und so verpassen sie ihren Retter. Eine weitere Gruppe, von der wir lesen, sind die Einwohner Jerusalems. Aus der ganzen Bevölkerung Jerusalems suchte Gott sich eine Gruppe aus, und das waren die Hirten. Wir hatten letzten Sonntag davon genauer gehört. Und diese Hirten, die von der Geburt Jesus zuerst hörten, diese Hirten gehörten zu den niedrigsten und zu der verachtetsten Gruppe dieser ganzen Gesellschaft damals. Die Arbeit, die sie verrichteten, die hielten sie davon zurück, in der Gesellschaft Israels angenommen zu sein. Sie konnten an zeremoniellen Waschungen nicht teilhaben und die religiösen Feste und Anlässe nicht bestreiten. Und trotzdem bewachten diese Hirte Schafe, die eines Tages im Tempel als Opfer dargebracht werden sollten. Und es ist doch interessant, dass diese Hirten die ersten waren, die von der Geburt von Jesus, dem Lamm Gottes, erfahren sollten. Noch wichtiger, sie kamen als erstes, um ihn zu sehen. Aber außer ihnen kam halt niemand sonst. Und obwohl die Hirten zurückgingen und jedermann gesagt haben, was sie gesehen und gehört haben, und obwohl alle, die es hörten, sich wunderten über das, was ihnen die Hirten da erzählt haben. Ist erstaunlich, dass Christus in Bethlehem geboren wurde und niemand in Jerusalem davon Notiz nimmt. Obwohl Bethlehem nur ein paar Kilometer davon entfernt ist. Ein Fußmarsch. Warum ging Jerusalem an Weihnachten und ihrem Retter vorbei? Die Antwort ist vielleicht überraschend, aber es ist Religion. Die Bewohner Jerusalems, die waren sehr religiös. Und es war der Mittelpunkt aller religiösen Aktivitäten in Israel. Der Tempel war dort. Und jeder, der ein Opfer darbringen musste, der musste nach Jerusalem gehen. Sie verzehrten sich dort in der Aktivität ihrer Feste, ihrer feierlichen Anlässe und Zeremonien und waren völlig in Beschlag genommen von Waschungen und gesetzlichen Einzelheiten und anderen Äußerlichkeiten. Und so gingen sie eigentlich an der Wahrheit vorbei. Jesus passte nicht in ihr System. Sie hielten Ausschau nach einem Messias, der siegreicher, ein Held gewesen ist. Nicht so ein Kindlein in der Krippe. Sie hofften auf einen Führer, der ihr System befürworten würde. Und Jesus stellte sich aber alles andere irgendwie vor, als sie es sich vorgestellt haben. Das zeigt sich schon in der Bergpredigt. Jesus bot ihnen Wahrheiten an, die sie befreien sollte. Von diesen ganzen gesetzlichen Religionen, die ihnen die Pharisäer aufgehalst haben. Und doch war die Mehrheit so festgesetzt, dass sie einfach nicht hinhörten. Und solche Menschen, kann ich euch sagen, solche Menschen sind am schwersten mit der Botschaft zu erreichen, da sie so sehr darauf bedacht sind, sich ihr Heil selber zu verdienen. Solche Leute, die wollen anderen beweisen, dass sie aus eigener Anstrengung gerecht werden können. Und Religion, das kann eine tödliche Falle sein, weil Rituale und Regeln machen es möglich, dass Menschen sich als geistlich betrachten. Und sie sind es in Wirklichkeit gar nicht. Ich hatte kürzlich mal ein Gespräch mit der Frau, die mir erzählte, dass sie an keiner Kirche vorbeigehen kann, ohne reinzugehen. Und wenn sie dann da reingeht, dann muss sie jedes Mal eine Kerze anzünden für irgendeinen Heiligen. Und das tut sie deswegen, weil sie glaubt, dass, weil sie in jeder Kirche, wo sie gewesen ist, überall eine Kerze angezündet hat und daraufhin ihre Tochter vom Hautkrebs geheilt wurde. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ja. Die nächste Gruppe. Die nächste Gruppe umfasst ein ganzes Weltreich. Und zwar waren es die Römer selber. Ganz Rom hatte Teil gehabt an dieser Geburt Jesu. Aber sie haben es verpasst, weil zum Beispiel Herodes war der Herrscher, den Rom eingesetzt hatte. Und dann gab es ja noch diese Verordnung vom König Augustus, vom Kaiser Augustus, die alles ja das in Bewegung gesetzt hat mit dieser Volkszählung. Jesus wurde also in der Glanzzeit des römischen Weltreiches geboren. Und doch hat fast ganz Rom Weihnachten und den Retter versäumt. Warum? Es waren römische Soldaten, die überall in Bethlehem und Umgebung gewesen sind, um Aufsicht über diese Volkszählung zu führen. Leute einzuschreiben, die Ordnungen aufrecht zu erhalten, dass kein Chaos ausbricht. Und dennoch entging ihnen die Geburt Jesus. Warum entging sie ihnen? Die Antwort ist Götzendienst. Sie hatten ihre eigenen Götter. Sie ließen sogar ihren Kaiser Augustus Gott spielen. Christus passte nicht in ihr Pantheon hinein, ihre Sammlung von Götzen. Mit Christus konnte ja kein mythologischer Gott zusammen existieren. Deshalb ignorierten sie Christus. Und auch unsere Gesellschaft ist in der Zwischenzeit so säkularisiert, dass unsere Welt andere Götter anbetet. Die meisten Menschen in der westlichen Welt, die beten keine geschnitzten Statuen mehr an, wie damals die Römer. Aber doch haben wir doch unsere eigenen Götzen. Einige beten das Geld an, andere beten Sex an. Manche Menschen, die leben nur für ihre Autos, für ihre Boote, für ihre Häuser, für Macht, für Prestige, für Beliebtheit und für Ruhm. Und das sind die Götter des 21. Jahrhunderts. Wir nennen sie Selbstsucht und Materialismus. Auch an Weihnachten. Es gibt ja jetzt schon genügend Portale für Menschen, die schon alles haben. Es gibt auch Portale, die dir sagen, was du verschenken sollst, wenn es Menschen gibt, die nichts mehr brauchen. Die Bedeutung von Weihnachten ist gleichbedeutend mit Geschenken. Und die meisten von uns werden heute Abend in ihre Familien gehen, Weihnachten feiern, wir werden uns an reich gedeckte Tische setzen, vielleicht Tannenbäume schmücken, falls ihr das noch nicht gemacht habt, Geschenke drunter legen, sie nachher verteilen. Vielleicht singen manche von euch noch Lieder oder ihr betet miteinander, lest nochmal die Weihnachtsgeschichte. Das ist eine schöne Art, den Abend zu verbringen. Gar nichts dagegen zu sagen. Aber wenn du jetzt bei den Personen, die wir uns heute Abend angeschaut hast, Parallelen in deinem Leben findest und gefunden hast, dann lass es nicht so weiterlaufen in deinem Leben. Jesus Christus ist gekommen, um verlorene Menschen zu retten. Und verlorene Menschen sind nur ein Gebet von ihrer Rettung entfernt. Und das ist auch der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Ich habe mir mal überlegt, wie es wäre, an Weihnachten Abendmahl zu haben. Christus gebrochen, sein Leib gebrochen und sein Blut vergossen. für dich. Ich wünsche euch, dass wenn eure Rettung nur ein Gebet entfernt liegt, dass ihr nicht zu stolz, nicht zu gleichgültig, nicht zu ignorant oder sonst auch immer was seid, um diese Rettung in Anspruch zu nehmen. Christus, geboren, um dich zu retten. Lass es Weihnachten werden. Amen.